So, das Recording ist jetzt an. Bitte macht eure Mikrofone auf Stumm, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir beginnen mit der Klasse 3. Heute reden wir von drei Arten von Karma und davon wieder eine Unterteilung. Es gibt vier Arten von gutem Karma. Wir reden darüber, was eine Handlung heilsam macht und was eine unheilsame Handlung ist und welche Rolle die Motivation dabei spielt. Also, wir unterscheiden drei Arten von Karma: heilsames Karma, unheilsames Karma und neutrales Karma. Die klassische Definition dieser drei Arten von Karma findet ihr am Ende des Readings zu Klasse 3. Sie stammt aus dem Kommentar von Chimchampe Yang zur Abhidhamma Kosha. Chimchampe Yang war ein Gelehrter der Sakya-Tradition im 13. Jahrhundert und nach Geshelas Einschätzung war er der größte Abhidhamma-Gelehrte in Tibet. Geshela sagt, dass sein Kommentar und die erhaltenen Texte fantastisch sind. Ich zitiere einmal aus diesem Kommentar den Vers, den ihr auch im Reading findet. The Treasure House of Chim states, Sutra describes three kinds of karma, virtuous karma, non-virtuous karma und neutral karma. Virtue is that karma which in the short term brings you a karmic ripening which is desirable, that is a feeling of pleasure, and ultimately protects you from suffering, that is, helps you achieve nirvana. Non-virtue is that karma which brings you a karmic ripening which is undesirable, that is, a feeling of pain. A neutral deed, something neither virtuous or non-virtuous, is that karma which brings you something which is neither desirable nor undesirable. So, und das werden wir heute untersuchen und weiter besprechen. Ich werde jetzt nicht näher auf die tibetische Definition und die Begriffe eingehen. Das könnt ihr in den Unterrichtsnotizen nachlesen. Wir hatten ja schon am Anfang gesagt, es macht Sinn, wenn ihr euch diese Class Notes jetzt daneben legt, weil man da viele Sachen auch nochmal nachgucken kann. Es gibt allerdings einen Begriff, über den ich sprechen möchte, und das ist Namin. Diese Bezeichnung beschreibt einen sehr wichtigen Aspekt von Karma, vielleicht den wichtigsten. Namin hat die Bedeutung von etwas, das erst gekocht werden muss. Etwas, das Zeit benötigt, um zu reifen. Und hier bezieht es sich auf karmisches Reifen, also ein Resultat, das erst nach einiger Zeit entsteht. Ein karmisches Resultat ist etwas, das Zeit benötigt, das eine Ursache hat und das dann, nach einiger Zeit, als eine Prägung in unserem Geist gereift ist. Ajanagarjuna sagt, dass wir unglücklicherweise die Resultate unserer Handlung nicht gleich erleben. Wenn wir auf einen Käfer treten, dann bersten nicht gleichzeitig unsere Rippen. Das werden sie tun, aber erst später. Es gibt eine zeitliche Verzögerung, die es uns schwer macht, Ursache und Wirkung miteinander in Verbindung zu bringen. Darüber werden wir später noch genauer sprechen. Unglücklicherweise, so Ajanagarjuna, entsteht nicht gleichzeitig eine Wunde in unserem Körper, wenn wir einen anderen mit dem Messer verletzen zum Beispiel. Würden wir gleichzeitig mit unserer Handlung das Resultat erleben, wären wir wahrscheinlich nicht hier im Samsara. Eines dieser schrecklichen Dinge in Samsara ist, dass sich die Wirkung einer Handlung nicht gleich zeigt und wir deshalb Dinge tun, die wir nicht tun würden, wenn wir die Konsequenzen genau verstehen würden. Unser Unverständnis der Zusammenhänge lässt uns auf eine Art handeln, die uns später unglücklich macht. Also Namin heißt karmisches Resultat oder Reifen. Und Reifen impliziert den Faktor Zeit. Es gibt drei Arten von Namin, drei Arten, auf die Karma reift. Klassisch definiert sind das erstens Dinge, die wir in diesem Leben sehen oder erleben. Darauf basieren übrigens die höheren oder geheimen Lehren. Wenn man enorm viel von diesem sehr guten Karma erschafft, dann kann man das Ergebnis noch in diesem Leben erfahren, vor dem Tod. Zweitens, Dinge, die wir im nächsten Leben sehen, also in dem Leben, das direkt auf unser jetziges folgt. Und drittens, Dinge, die wir ab dem übernächsten Leben erleben werden. Das kann auch erst ganz viele Leben später sein. Als Daumenregel könnte man sagen, dass je stärker das Karma ist, das wir erzeugen, desto früher wird es reifen. Und wie mächtig ein Karma ist, hängt wiederum von unserer geistigen Haltung ab, während wir handeln und anderen Komponenten, wie zum Beispiel dem Objekt, gegenüber dem wir handeln. Das war der Begriff Namin. Und jetzt kommen wir zurück zu den drei Arten von Karma. Also das erste Karma ist das heilsame Karma. Die Definition einer guten Handlung in diesem Sinne ist eine Handlung, die uns innerhalb von kurzer Zeit eine angenehme Erfahrung bringt und uns langfristig vor Leid schützt, indem sie uns hilft, Nirvana zu erreichen. Das ist die erste Art von Karma, heilsames Karma. Und hier haben wir zwei Arten von Ergebnis, ein kurzfristiges und ein langfristiges. Das kurzfristige wird uns innerhalb von Samsara einige schöne Momente bescheren, die dann auch gleich wieder vorbei sind, weil das Karma sich erschöpft hat, weil die Energie aufgebraucht ist. Und das entsteht vor allem, wenn wir etwas Gutes für andere tun, aber dies ohne Weisheit tun und ohne es der Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu widmen. Dann entsteht dieses angenehme Karma, das uns vergängliches Vergnügen beschert. Zum Beispiel unser physischer Körper, unser Geist, über den wir jetzt verfügen. Ein leckeres Essen, eine Blume, die reift und dann vergeht. Also um das langfristige, ultimative Ergebnis zu erzielen, müssen wir unser gutes Karma widmen und wir müssen mit Weisheit handeln. Also zwei Komponenten, widmen und Weisheit. Widmen bedeutet, dass wir, während wir handeln, den Wunsch haben, dass das, was wir jetzt tun, allen Wesen helfen möge und dass wir dadurch zum Buddha werden, anstatt uns ein vergängliches Vergnügen zu bereiten, wie zum Beispiel die nächsten 5 Jahre genug Nougat oder Blumen zu haben oder ein tolles Auto. Tatsächlich heißt es, dass hohe Arhats beispielsweise jemanden Medizin geben können und dadurch als karmisches Resultat ihre Lebenszeit verlängern können, wenn sie das für wichtig erachten, weil sie damit länger allen Wesen helfen können. Oder sie können das Karma einem anderen Zweck widmen. Also widmen ist eine wichtige Komponente und die zweite Komponente ist Weisheit. Und das bedeutet, Weisheit bedeutet, dass wir uns während der Handlung der Leerheit der drei Sphären bewusst sein müssen. Also die drei Sphären sind ich, die handelnde Person, die Person gegenüber der ich etwas tue und die Handlung an sich. Das heißt also, die Handlung ist leer, ich als Handelnde bin leer und mein Gegenüber ist leer. Und mein Ziel ist, dass ich und mein Gegenüber künftig durch meine Handlung dauerhaftes Glück erleben werden. Das sollten wir möglichst immer im Bewusstsein haben, wenn wir was Gutes tun. Sonst kann das Karma in etwas Vergängliches reifen und das ist eine der drei Formen von samsarischen Leid. Ihr erinnert euch, das Leid der Veränderung, also Suffering of Suffering, das physische Leid oder Schmerz, dann Suffering of Change, alles Gute hat ein Ende und das All-Pervasive Suffering, Alter, Krankheit und Tod. Je bewusster wir handeln und widmen, je klarer unsere Motivation ist, desto stärker ist die Energie und somit das Karma. Und das ist ein Übungsprozess, der erst dann aufhört, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Nun kommen wir zur zweiten Art von Karma, der unheilsamen Handlung. Die Definition ist eine negative Handlung, die ein unangenehmes, unerwünschtes oder schmerzhaftes Resultat erzeugt. Etwas, das unglücklich macht, Leid erzeugt oder Schmerz. Diese Definitionen sind auch deshalb klasse, weil sie nichts mit Schuld oder einem moralischen Urteil zu tun haben. Das hat eine erleichternde Neutralität. Wenn du dies machst, folgt jenes. Ich habe aber auch schon erlebt, dass das missverstanden wird und man mit einem gesunden Halbwissen denkt, es gibt im Buddhismus keine Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Dem ist aber nicht so. Es hat nur nicht diese christlich-moralische Schuldkomponente. Es ist einfach so, wenn du das tust, wirst du Leid erleben und wenn du dies tust, wirst du dich gut fühlen oder glücklich sein. Da gibt es niemand anderen, der involviert ist und über dich urteilt. Du allein entscheidest, wie du handelst und was du damit erschaffst. Ein willkommenes und in diesem Sinne gutes Ergebnis oder ein unwillkommenes, also schlechtes Ergebnis. Und alle Wesen streben nach Glück und möchten Schmerz vermeiden. Was wir erschaffen, also die karmischen Entsprechungen oder Korrelationen, gehört zu den tief verborgenen Phänomenen. Die Leerheit beispielsweise ist nur auf der verborgenen Ebene. Karma hingegen ist noch ein tiefer. Es ist tief verborgen und wir können es nicht direkt wahrnehmen. Wir können es nur über Belehrungen verstehen. Wir können nicht direkt wahrnehmen, wie das Zertreten des Käfers uns später leiden lässt. Diese direkte Wahrnehmung hat nur ein völlig erleuchtetes Wesen, wie zum Beispiel ein Buddha. Und deshalb müssen wir studieren, um ein klares Bild davon zu erhalten, was gutes und was negatives Karma ist, was wir tun sollten und was wir lassen sollten, um glücklich zu sein. Also wir sollten studieren. Wenn wir ein glückliches Leben führen wollen, müssen wir studieren und wir müssen die Entsprechungen ergründen. Gisela weist uns darauf hin, dass wir oftmals auch unterscheiden müssen zwischen dem, was wir gerne tun oder lassen würden, und dem, was wirklich hilfreich ist. Und da hilft uns nur das Studium. Wir denken, wir kriegen einen Vorteil, wenn wir lügen und möchten lieber nicht die Wahrheit sagen. Aber das ist Ignoranz darüber, wie Karma funktioniert. Wir erhalten durch Lügen nie einen Vorteil. Das müsste allen klar sein. Oder gibt es dazu eine Frage? Warum ist das so? Warum können wir durch eine Lüge nie ein vorteilhaftes Resultat bekommen? Eine Frage an euch. Muss jetzt jemand antworten? Sonst kommen wir hier nicht weiter.
Naja. Sorry. Also wenn wir lügen, dann pflanzen wir ja einen Samen, dass wir selber sozusagen in irgendeiner anderen Form auch wieder mit Lügen konfrontiert sind und damit kassieren wir unter Anführungsstriche das negative Resultat. Und deswegen kann das nichts Gutes sein, weil Lügen eine unheilsame Handlung ist.
Absolut.
Und auch wenn wir glauben, dass wir was Positives damit bewirken, dann geht halt in dem Moment ein guter Same von früher auf, aber der hat nichts mit diesem Lügen von jetzt zu tun.
Genau, sehr gut. Sehr gut zusammengefasst, genau.
Dankeschön.
Also Ursache und Wirkung sind immer von gleicher Art. Und es ist der Zeitfaktor, der uns in die Irre führt. Das ist dieses Namin. Ne? Karma braucht Zeit, um zu reifen. Übrigens, je weiter wir fortschreiten in unserer Entwicklung, desto schneller kann Karma reifen. Und gerade mit den Lügen rutscht uns leicht raus. Wir denken, uns und dem Gegenüber geht es mit einer kleinen Lüge besser. Ja, ich war pünktlich oder ja, ich habe daran gedacht und das schon gemacht. Aber eine zufriedene Reaktion meines Gegenübers kommt nie von der Lüge, die ich gesagt habe, nie. Es gibt keine Verbindung zwischen einer Lüge, die ich erzähle, und der Zufriedenheit bei meinem Gegenüber. Man hat mir deshalb geglaubt, weil gerade mein wahrhaftiges Verhalten in der Vergangenheit gereift ist, wie Petra das schon gesagt hat. Doch weil ich jetzt eine Lüge erzählt habe, werde ich künftig erleben, dass man mir nicht glaubt. Und das, Petra, ist die Korrelation. Wenn man mir nicht glaubt, dann liegt das daran, dass ich in der Vergangenheit gelogen habe. Das sind die wahren Ursachen und Wirkungen. Okay, wie können wir die Richtigkeit dessen beweisen? Weil man mir nicht jede Lüge abnimmt und ich nicht mit jeder Lüge ein gutes Ergebnis erziele. Das ist der Beweis. Deshalb kann es keine ursächliche Verbindung geben. Das ist zum Beispiel, als würde ich sagen, nur weil ich diese Erfahrung einmal gemacht habe, dass immer, wenn ich meine Blumen gieße, regnet es. Und das ist genauso absurd und funktioniert mal und mal nicht. Genau wie die Aspirin mal funktioniert und mal nicht funktioniert. Wenn also eine Lüge mir kausal einen Vorteil verschafft, dann müsste das immer funktionieren. Aber das tut es nicht. Übrigens, auch wenn wir genau das schon öfter gehört haben, schaltet jetzt bitte nicht ab, sondern bleibt dabei. Wir brauchen diese Wiederholungen und das Nachdenken darüber, weil wir sonst keine Fortschritte machen. Es bleibt sonst an der Oberfläche hängen und es hilft uns nicht. Wir müssen unser Bewusstsein damit immer weiter und mehr durchdringen. Der zweite Zusammenhang zeigt sich in der Zukunft. Erinnert euch wieder an Namin. Karma braucht Zeit, um zu reifen. Ich sage die Wahrheit, aber jemand glaubt mir nicht. Warum? Weil ich in der Vergangenheit gelogen habe. Und das ist die wahre Gesetzmäßigkeit. Ursache und Wirkung sind von gleicher Art. Ein Gesetz muss immer funktionieren. Und wenn etwas nur die Hälfte der Zeit funktioniert, dann ist es kein Gesetz, nicht Ursache und Wirkung. Wenn ich manchmal durch eine Lüge einen Gewinn mache und ein anderes Mal einer Lüge überführt werde und pleite gehe dadurch, dann kann es keinen kausalen Zusammenhang geben. Und weil wir das nicht verstehen, leiden wir. Man könnte nun argumentieren und sagen, es gibt aber Situationen, in denen ein Mensch zum Beispiel etwas ganz Heldenhaftes gemacht hat, um einem anderen das Leben zu retten, und ist dabei selber umgekommen. Und wir könnten denken, wenn unser Held nicht versucht hätte, dem anderen das Leben zu retten, wäre er vielleicht nicht in den Flammen umgekommen. Was meint ihr dazu? Wieder eine Frage an alle.
Das ist so, wie Petra das schon gesagt hat. Also es sind zwei gleichzeitige, also Handlung und Ergebnis sind von ungleicher Natur, aber poppen zur gleichen Zeit auf.
Genau.
Ich würde sagen, wenn er nicht in diesem Moment ums Leben kommt, dann wird später, dann wird kurz danach irgendwas sein, wo er dann, also er genau. muss ums Leben kommen, ob jetzt bei dieser Aktion oder genau. bei einer anderen, genau. weil die nicht zusammenhängen.
Ja, ganz genau. Genau so ist es. Also, erstens, wie Ulla sagt, der Tod kann niemals das Resultat sein vom Versuch, einem anderen zu helfen, sondern die Ursache liegt in einer früheren Handlung der Person. Und zweitens, wie Petra sagt, wenn der Held in dem Moment nicht auf diese Weise agiert hätte, wäre er durch andere Umstände ums Leben gekommen. Und in der Abhidharma Kosha wird dieses Thema anhand eines anderen Beispiels behandelt. Nämlich, nehmen wir ein Wesen im Bardo. Dieses Wesen hat das Karma, als ein bestimmtes Tier wiedergeboren zu werden. Allerdings in einer Zeit, in der die Gattung dieses Tieres nicht fruchtbar ist und keine Jungen wirft. Was passiert dann? Das Wesen wird als ein ähnliches Tier wiedergeboren, dessen Gattung zu der Zeit Junge bekommt. Das heißt, wenn das Karma reif ist, dann entwickelt sich das gleiche Resultat in einer etwas anderen Form. Wenn die Konditionen nicht passen, passt sich die Form des Karmas an. Aber die Wirkung, die Essenz, bleibt die gleiche. Wiedergeburt als Tier. Und so wird unser Held sterben, auch wenn er nicht in diesem Moment versucht, jemand anderem das Leben zu retten. Und die Umstände werden einfach andere sein. Er wird vielleicht vom Blitz getroffen oder von einem Auto überfahren. Okay. Also zurück zum Gesetz von Ursache und Wirkung. Die einzige Wirkung, die von einer negativen Handlung wie einer Lüge kommen kann, ist ein negatives Resultat. Das ist die Gesetzmäßigkeit. Wenn die Ursache lausig ist, ist das Resultat lausig. Deshalb ist es auch so wichtig, wie wir eine Sache erledigen. Es geht nicht darum, die Wahrheit zu sagen um jeden Preis. Es gab einen Kollegen, einen Journalisten bei der Süddeutschen Zeitung, der hat einen Selbstversuch gemacht. Er hat für eine bestimmte Zeit zu jeder Gelegenheit und unter allen Umständen die Wahrheit gesagt und dadurch viele Menschen verletzt. Darum geht es nicht. Wir müssen auch abwägen, ob wir einer Person, die uns fragt, wie gefällt dir mein neues Kleid, ja? Und wir müssen abwägen, was wir ihr antworten, ja? Ohne zu lügen. Wir müssen eine Möglichkeit finden, nicht zu sagen, dass das unmöglich aussieht, ja? Ein weiteres Gesetz von Karma besagt, nichts geht verloren und dessen sollten wir uns bewusst bleiben. Nichts, was wir tun, geht verloren, weil es eine Prägung in unserem Geist verursacht. Wir sind dabei. Wir beobachten uns selber dabei, wenn wir etwas Gutes tun oder etwas Negatives. Das pflanzt unausweichlich einen Samen in unserem Geist. Das lässt sich nicht vermeiden. Bei allem, was wir tun, sind wir immer dabei. Und unser Geist ist der unendlich große Speicher, der alles festhält und der unsere Welt erschafft mit dem Material, mit dem wir ihn füttern. Und deshalb gibt es für Bodhisattvas diese Ausnahme. Es gibt Situationen, in denen wir eine Lüge erzählen müssen, um einem anderen Wesen das Leben zu retten, zum Beispiel. Wenn wir im Dritten Reich einen Juden verstecken, dann müssen wir dem Nazi-Verfolger ins Gesicht schauen und sagen, nein, wir wissen nicht, wo die Person ist. Aber das sind außerordentliche Umstände und wir nehmen bewusst das negative Karma in Kauf, um einem Wesen das Leben zu retten. Und dazu müssen wir uns erst zu außergewöhnlichen Menschen entwickeln. Und dazu müssen wir erstmal die gewöhnlichen Dinge wie Aufrichtigkeit meistern. Wir alle. Da ist keiner von befreit. Und diejenigen, die das Bodhisattva-Gelübde genommen haben, haben auch diese Regel studiert und wissen, dass es außergewöhnlicher Bedingungen bedarf, um so zu handeln. Okay, die dritte Art von Karma ist neutrales Karma. Die Definition ist eine neutrale Handlung, etwas, das weder heilsam noch unheilsam ist und somit weder ein erwünschtes noch ein unerwünschtes Resultat ergibt. Dieses Karma ist sehr durchwoben von Ignoranz, wenn wir nichts Spezielles machen, wenn wir vielleicht nur uns vom Fernseher berieseln lassen oder einen Roman lesen, der uns nicht zu sehr involviert. Einfach dasitzen und uns berieseln lassen, ohne etwas Gutes oder Schlechtes zu denken. Weil wir natürlich auch dabei unseren Geist prägen. Aber die Prägung führt eben nicht zu einem klaren positiven oder negativen Resultat. Es ist dieses einmal Abschalten und eine entspannte Ignoranz gehören dazu. Wir können diesen Geisteszustand nicht vermeiden. Natürlich wäre es besser, Gutes zu tun. Aber solange wir sind, wie wir sind, ist es besser, neutrales Karma zu produzieren als negatives. Das geht ein bisschen in die Richtung von, wenn du nicht in der Lage bist, jemandem mit Freundlichkeit und Mitgefühl zu begegnen, ist es besser, die Person zu vermeiden, anstatt in Ärger, Wut und Streit zu geraten. Oder wie seine Heiligkeit sagt, wenn du anderen nicht helfen kannst, verletze sie zumindest nicht. Okay, das waren die drei Arten, in die Karma reift. Karma reift in gutes Karma, in negatives Karma und in neutrales Karma. Schauen wir uns das gute Karma noch mal genauer an. Dieses gute Karma kann wiederum in 4 Arten unterteilt werden. Diese 4 Arten sind Dundam Gewa, das ultimative gute Karma, dann Ngowo Nyigi Gewa, Handlungen, deren Essenz gut ist, und davon gibt es 5, Tsungden, Handlungen, die in Verbindung mit Gedanken gut sind, und Kunlong, verbale und physische Handlungen, die von guter Motivation stammen. Das erste, Dundam Gewa, das ultimative gute Karma, bedeutet Nirvana, also die letztendliche Befreiung von Leid. Und genau genommen ist das keine Handlung, sondern natürlich das Resultat. Aber weil es das Beste ist, was uns passieren kann, nennen wir es heilsame Handlung. Was ist der Unterschied zwischen Nirvana und der Buddhaschaft? Eine Frage an euch.
Nirvana ist das Ende der Geistesgifte, also für uns selbst, unsere eigene Befreiung, und die Buddhaschaft hat noch Bodhicitta dabei, zum Wohle aller anderen Wesen.
Ja, aber das Ergebnis, genau, also bis dahin vollkommen richtig, hinzukommt, dass man als Buddha die Allwissenheit erlangt hat. Man alle Hindernisse überwunden hat und die Allwissenheit erlangt hat und deswegen auch allen Wesen helfen kann.
Okay, danke.
Danke dir. Die zweite Art, in die gutes Karma reifen kann, also das erste war jetzt Nirvana, und das zweite sind die 5 Handlungen, deren Essenz gut ist. Ngowo Nyigi Gewa. 5 Handlungen, deren Essenz gut ist, die von Natur aus gut sind. Die ersten 3 dieser 5 Handlungen heißen die Wurzeln des Guten. Und diese 3 geistigen Prozesse können niemals unheilsam sein. Und das sind nicht Begehren, nicht Hassen, nicht Ignoranz. Nicht begehren bedeutet, die Dinge mit Weisheit zu sehen und sie deshalb nicht auf gewöhnliche Art zu begehren, sondern sich der Leerheit bzw. Selbstlosigkeit, weil wir ja im Abhidharma sind, der Selbstlosigkeit der Dinge aktiv bewusst zu sein. Das zu verstehen und etwas nicht aus den falschen Gründen haben zu wollen, bedeutet nicht begehren. Dem Begehren als unheilsame Handlung liegt immer Ignoranz zugrunde, nicht zu verstehen, woher das Objekt eigentlich kommt. Und das ist der eigentliche buddhistische Pfad. Für eine lange Zeit kämpfen in unserem Geist die Unwissenheit und die Weisheit, das Nichtbegehren, das auf Weisheit basiert, und das schädliche Begehren, das auf Unwissenheit basiert. Und wobei wir denken, dass das Gute inhärent im Objekt liegt. Oder das Schlechte. Die Unwissenheit, mit der wir ständig auf unsere Welt reagieren, ist der Grund dafür, dass wir ständig Karma erzeugen. Okay, also. Erstens, nicht begehren. Zweitens, nicht hassen. Und hier trifft die gleiche Erklärung zu. Wir alle möchten natürlich negative Erfahrungen vermeiden. Man kann etwas nicht mögen oder nicht erfahren wollen, ganz klar. Es geht nicht darum, die Wurzelbehandlung beim Zahnarzt zu genießen. Es geht darum, zu verstehen, warum etwas passiert. Warum uns ein unangenehmer Kollege oder ein Diebstahl passiert. Und dann tun wir, was zu tun ist. Natürlich möchten wir diese unangenehmen Menschen und Erfahrungen aus unserem Weg eliminieren. Aber das tun wir halt nicht, indem wir ihnen aus dem Weg gehen oder selber stehlen oder zurückschreien und streiten. Drittens ist Nicht-Ignoranz oder Nicht-Unwissenheit, also positiv formuliert Weisheit. Und hier haben wir die wahre Ursache der ersten beiden, wie im Rad des Lebens dargestellt. In einigen früheren Darstellungen kommen Hahn und Schlange aus dem Maul des Schweins. Das bedeutet, dass Begierde und Hass aus Unwissenheit entstehen. Es gibt andere Darstellungen, die einen Kreislauf der drei zeigen. Okay, das waren drei Wurzeln des Guten, deren geistige Prozesse immer heilsam sind. Übrigens, was sind die drei Pfade im Lamrim? Das war der Inhalt des ersten ACI-Kurses. Wer kann sie benennen? Die drei Pfade.
Entsagung, ja. Bodhicitta und korrekte Weltsicht.
Genau. Und das ist genau das Nicht-Begehren, Entsagung. Nicht-Hassen, Bodhicitta. Nicht-Ignoranz, korrekte Weltsicht. Die nächsten beiden der fünf Handlungen, wir sind jetzt bei den drei Einteilungen von Karma. Und zwar, es geht um die erste Einteilung, gutes Karma. Und fünf Handlungen, deren Essenz gut ist. Die nächsten beiden dieser fünf Handlungen werden in der Abhidharma Kosha als geistige Funktionen dargestellt. Jedes Mal, wenn wir etwas Gutes, Heilsames tun, sind diese beiden normalerweise beteiligt. Also, Nummer 4 der fünf Handlungen, deren Essenz gut ist, das Vermeiden einer negativen Handlung aus eigenen Erwägungen. So würde ich das übersetzen. Auf Englisch heißt es Consideration. Das heißt, wir unterlassen etwas, weil wir es für falsch halten, auch wenn kein anderer dabei ist oder es herausfinden würde. Also wir nehmen nicht die letzte Praline, auch wenn es keiner sieht. Oder wir schauen uns nicht den Film mit zu viel Sex und Gewalt auf Geschäftsreise im Hotel an, weil wir diese Geistesprägung nicht möchten. Das hat mit Selbstachtung zu tun. Wir entscheiden uns, etwas nicht zu tun, weil wir sagen, so sind wir nicht. Oder so wollen wir nicht sein. Und auch das ist natürlich ein Entwicklungsprozess. Eine Übung auf dem Pfad, auf dem wir Erkenntnisse sammeln, versuchen diese umzusetzen und daran scheitern, aber es weiter versuchen. Und schließlich Nummer 5. Das Vermeiden einer negativen Handlung aus Scham anderen gegenüber. Wir lassen etwas bleiben, weil wir denken, andere könnten es herausfinden und das würde uns beschämen. Wir gehen nicht bei Rot über die Straße, wenn Kinder in der Nähe sind zum Beispiel. Diese Handlungen sind negativ definiert. Also wir tun etwas nicht aus dem ein oder anderen Grund. Und es ist sehr starkes, gutes Karma, wenn wir im Begriff sind, etwas zu tun und uns stoppen, weil wir uns bewusst werden, ey, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Deshalb ist beispielsweise ein Rat, wenn man sich von einer Sucht befreien möchte, dass man in dem Moment, in dem man, sagen wir, zur Zigarette greift, stoppt und sich die Leerheit bewusst macht. Nur für einen Moment. Sich bewusst macht, dass nichts in der Zigarette inhärent existiert, was unser Verlangen befriedigt. Dieser Moment des Stoppens, der lässt eine sehr starke Geistesprägung entstehen und hilft uns langfristig, unsere Sucht zu überwinden. Auch wenn wir nur einen Moment stoppen und dann doch zur Zigarette greifen. Oder dass wir nicht vor Kindern rauchen oder keinen Alkohol trinken vor anderen Menschen, die ein Vorbild in uns sehen. Das wäre dann die Nummer 5, Scham. Das Vermeiden einer negativen Handlung aus Scham anderen gegenüber. Okay, das waren jetzt also 5 Handlungen, deren Essenz gut ist. Ngobo, Niki, Gewa. Werft einen Blick auf eure Class Notes, damit ihr wisst, wo wir sind. Also, es gibt 4 Arten von gutem Karma. Nirvana, dann gute Handlungen, die von Natur aus heilsam sind, und das waren die 5, die wir eben besprochen haben. Jetzt kommen wir zur dritten Art von guten Handlungen. Wir sind jetzt auf der zweiten Seite oben auf den Class Notes. Zungden. Das sind die Handlungen, die in Verbindung mit Gedanken gut sind. Unser Geist und die Funktionen, die damit einhergehen, sind auf verschiedene Arten verbunden. Wenn wir einen sehr, sehr guten, heilsamen Gedanken haben, dann ist das allein gutes Karma. Aber wir haben damit in Verbindung Gefühle. Unser Verstand hat eine Haltung dazu. Wir sind uns dessen bewusst. Und diese Komponenten erzeugen ebenfalls Karma. In diesem Fall sehr gutes Karma. Also wir sehen, wie jemand leidet und empfinden den starken Wunsch, diesen Wesen zu helfen, sind mit unserer Aufmerksamkeit in diesem Moment tatsächlich nur dort und nicht wie gewöhnlich bei uns selber. Also starker Wunsch zu helfen. Das Gefühl ist großes Mitgefühl und unser Verstand ist damit beschäftigt, Lösungen zu finden. Und wir sind uns dessen bewusst, wie wichtig das ist, jetzt gesammelt und effektiv vorzugehen. Das alles sind einzelne gute Samen. Natürlich nur, wenn sie auf diese Weise zusammenwirken. Tun sie das nicht, dann haben wir unser übliches samsarisches gemischtes Karma. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, könnte unser Verstand sich damit beschäftigen, dass wir nun schon wieder dieser Person helfen müssen. Und eigentlich ist es ja jetzt mal gut und man selber ist jetzt eigentlich mal an der Reihe, selber betüdelt zu werden und so weiter. Das wäre dann das gemischte Karma. Wir werden später noch darüber reden. Aber zurück zum guten Karma. Wichtig ist die Erkenntnis, dass die Komponenten einer Handlung tatsächlich eigenes Karma schaffen. Diese Komponenten sind von ihrem Wesen her eigentlich neutral. Also die generelle Fähigkeit zu fühlen und das spezifische Gefühl während einer Handlung werden von dieser grundlegend beeinflusst, also von der Handlung grundlegend beeinflusst und dadurch werden sie ebenfalls zu gutem Karma. Wir können uns die neutralen Funktionen unseres Geistes wie durchsichtiges Glas vorstellen. Und der starke, heilsame Gedanke ist blaues Licht. Dann haben wir ein gutes Bild davon, wie das gute Karma alles beeinflusst. Und schließlich die vierte Art von gutem Karma, Kunlong. Verbale und physische Handlungen, die von guter Motivation stammen. Geshe-la erzählt dazu eine Geschichte aus Dharamsala, wo es einen Pilgerweg in den Bergen gibt, mit vielen Bildnissen und Statuen des Buddha. Und diesen Weg pilgerte also eines Tages ein sehr armer Mann, der nichts besaß außer seinem Lendenschutz und seinen Sandalen, als es plötzlich anfing, ganz fürchterlich zu regnen. Und er kam zu einer Buddha-Statue und aus tiefster Hingabe wollte er den Buddha vor dem Regen schützen. Und so hat er das Einzige gegeben, das sich eignete, und das war nicht der Lendenschurz. Er hat also mit seinen Sandalen das Haupt des Buddhas bedeckt, um ihn vor dem strömenden Regen zu schützen. Kurze Zeit später kommt ein weiterer Pilger den Berg hinauf und sieht, dass irgendein Trottel seine schmutzigen Schuhe auf das Haupt des Buddha gelegt hat. Und er geht hin und nimmt ganz empört die Sandalen runter. Und beide haben sehr gutes Karma erzeugt, durch ihre Motivation. Unterschiedliche, sogar gegensätzliche Handlungen. Aber was hier zählt, ist die Motivation. Und übrigens warnt uns der Buddha auch ganz strikt davor, andere zu beurteilen. Er sagt, dass nur jemand, der die Erleuchtung erlangt hat, wirklich ein anderes Wesen beurteilen kann. Alle anderen erzeugen damit nur schlechtes Karma und das Beispiel liefert uns einen Grund dafür. Okay, nochmal zusammenfassend. Das waren jetzt die vier Arten von gutem Karma. Dundam Gewa, das ist das Nirvana, eigentlich das Ergebnis und nicht die Handlung, zählt aber zu den vier. Zweitens Ngobo Niki Gewa, fünf Handlungen, die in ihrer Essenz gut sind. Das sind nicht begehren, nicht hassen, nicht Ignoranz, das Vermeiden negativer Handlungen entweder aus eigenen Erwägungen oder aus Scham anderen gegenüber. Drittens Zungden Gewa, geistige Komponenten, die in Verbindung mit einem heilsamen Gedanken gut sind. Und schließlich Kunlong Gewa, Rede oder Tat, die durch ihre Motivation gut sind. Es gibt eine Metapher für diese vier, die ihr auch im Reading findet. Nirvana ist wie ein gesunder Körper. Die fünf heilsamen Handlungen, die in ihrer Essenz gut sind, sind wie Heilkräuter, heilende Medizin. Während die geistigen Faktoren, die in Verbindung stehen, das Medium sind, in das die Heilkräuter gemischt werden, wie Wasser, mit dem man einen Tee daraus kocht. Wasser an sich ist neutral, aber sobald man die Kräuter hinzugibt, wird aus dem Wasser Medizin. Und schließlich die Motivation, die verglichen wird mit der Muttermilch oder der Milch einer Mutter, die viele dieser Heilkräuter zu sich genommen hat. So ist es richtig. Und natürlich funktioniert es umgekehrt genauso. Das stärkste giftige Kraut ist die Unwissenheit, das samsarische Leben, das wir führen, das uns so viel Leid verursacht. Um dieses Leid zu beenden, kommen wir jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen, und das sind die 10 unheilsamen Handlungen. Es gibt 6 Wurzeln, die zu 84.000 negativen Gedanken und Handlungen führen. Meister Vasubandhu sagt, er kann nicht alle 84.000 besprechen, weil das Buch sonst nie enden würde. Deshalb konzentriert er sich auf die Top 10, und das bedeutet, dass wir alle ständig damit zu tun haben. Alle und immerzu. Kischela sagt, wenn das einzige Ergebnis des gesamten Kurses wäre, dass wir eine erhöhte Wahrnehmung dafür bei uns selber entwickeln, wäre das ein ganz großer Erfolg. Es geht nicht darum, dass wir uns als schlechte Menschen fühlen sollten oder dass wir dafür bestraft werden würden von einer höheren Macht. Das ist nicht der Fall. Es geht darum, dass diese 10 Dinge ihrer Natur gemäß Leiden bringen. Das Resultat dieser Handlungen ist Leiden. Die machen uns Ärger. Wenn wir es schaffen, diese 10 zu vermeiden, werden wir ein sehr viel glücklicheres Leben führen können. Die ersten 3 beziehen sich auf körperliche Handlungen. Welches sind die ersten 3? Eine Frage an euch. Die ersten 3 der unheilsamen Handlungen.
Töten, stehlen und sexuelles Fehlverhalten.
Genau. Genau. Erstens, töten. In den Schriften wird darauf hingewiesen, dass damit auch wir selbst gemeint sind und auch ein menschlicher Fötus. Also Selbstmord und Abtreibung werden als Töten gewertet. Aus buddhistischer Sicht beginnt ein Leben mit der Empfängnis. Übrigens, Pflanzen gelten in unserem System nicht als bewusstes Leben. So heißt es zum Beispiel im Sanskrit und im Tibetischen bei einem Baum nicht absterben, sondern vertrocknen. In den alten Schriften, beispielsweise bei Meister Dharmakirti, heißt es zwar, dass Buddhas oder bestimmte Wesen als Baum erscheinen können, aber Pflanzen nicht zu den bewussten Lebewesen gehören. Venerable Phil sagte dazu, dass Wesen in einer Pflanze leben können. Okay, das zweite, stehlen. Wörtlich übersetzt heißt dieser Punkt, nehmen, was nicht gegeben wurde. Diese Formulierung macht es deutlicher. Das meint auch einen Apfel von einem Baum zu pflücken, der jemandem gehört. Oder von all den Vorteilen unserer Solidargemeinschaft zu profitieren, wie Kindergarten, Schulen, Hochschulen, Gesundheitswesen und so weiter, aber bei der Steuer zu betrügen. Wenn mit den Steuergeldern etwas gemacht wird, mit dem wir nicht einverstanden sind, zum Beispiel Waffenlieferungen oder aktiver Einsatz der Bundeswehr in Kriegsgebieten, dann sind wir wiederum verpflichtet, unseren Volksvertretern mitzuteilen, dass wir das nicht unterstützen und völlig dagegen sind. Aber das entbindet uns nicht davon, wahrheitsgemäß unsere Steuererklärung zu machen. Positiv formuliert heißt das, nur nehmen, was uns klar und frei gegeben wird. Eigentum und Raum anderer strikt respektieren. Wenn ihr mögt, kann ich euch eine Liste der Korrelationen aus dem Diamantschneider mit in die Dropbox hochladen. In dieser Liste sind diese 49 Entsprechungen auch den 10 heilsamen und unheilsamen Handlungen zugeordnet. Das ist sehr interessant. Oh ja, oh gerne. Gut. 3. Sexuelles Fehlverhalten. Hauptsächlich ist damit Ehebruch gemeint, also ein sexueller Akt entweder mit jemandem, der oder die in einer Beziehung mit einem anderen ist, oder wenn man selbst in einer Beziehung ist. Man kann also nicht sagen, das ist doch die Sache meines Partners, ob er seine Freundin betrügt oder nicht. Überhaupt geht es um die Prägung unseres eigenen Geistes und es geht darum, dass wir mit dem Gelernten und es geht nicht darum, muss ich sagen, dass wir mit dem Gelernten unsere Umwelt erziehen. Ja, das ist ganz wichtig. Es geht um unseren eigenen Geist. Und es geht um eine verbindliche Beziehung, egal ob man verheiratet ist oder nicht. In den Schriften werden auch alle möglichen anderen sexuellen Aktivitäten genannt, die ein negatives karmisches Ergebnis erzeugen, zum Beispiel Selbstbefriedigung, Sex mit Minderjährigen, Sex in Gegenwart einer Stupa-Statue oder einem Bildnis des Buddhas, alles was nicht Missionarsstellung ist, etwa Oralsex und so weiter. Die Liste ist sehr lang im Vinaya der buddhistischen Moral und das ist sicherlich eine sehr abweichende Betrachtung von unserer freien westlichen Sicht auf die Dinge und ich kann auch nicht sagen, welche negativen Resultate genau daraus entstehen, wenn man nun Oralsex hat zum Beispiel. Aber ihr solltet das einmal gehört haben und vielleicht lohnt es sich, das ein oder andere in Frage zu stellen beziehungsweise einmal zu schauen, warum wir etwas tun. Was könnte dahinter stecken? Inwieweit ist tatsächlich auch dieses die Begierde durchtränkt mit Ignoranz ein Motiv. Und wie bei allen Lehren des Buddha kann man natürlich auch hier sagen, im Moment verstehe ich das nicht. Ich bin anders geprägt, anders aufgewachsen. Und deshalb kommt das Ganze erstmal ins Regal zur späteren Überprüfung, wenn ich vielleicht mehr weiß. Okay, das waren die ersten drei körperlichen unheilsamen Handlungen. Jetzt kommen weitere, ich glaube vier, warte mal, fünf, sechs, sieben, genau, drei, vier, fünf, weitere vier, genau, der Rede. Die sind welche? Frage an euch.
Lügen, gespaltene Rede, verletzende Rede und bedeutungslose Rede.
Genau, sehr gut. Lügen. Also, wenn man bei seinem Gegenüber einen falschen Eindruck erzeugt, abweichend davon, wie man selber etwas eigentlich sieht. Es spielt keine Rolle, ob man das durch Worte, Gesten oder Mimik zum Ausdruck bringt. Wenn man auch nicht mit Worten lügt, aber Auslassungen und die Art, wie man etwas sagt, dazu führen, dass der andere etwas missversteht, dann ist das eine Lüge. In unserem Geist schaffen wir dadurch eine Prägung, die dazu führt, dass wir ein negatives Resultat in der Zukunft erleben. Wir meinen, wir kriegen den Job, weil wir unsere Vita schönen, aber den Job kriegen wir, weil wir in der Vergangenheit jemandem geholfen haben. Und der falsche Eindruck beim Vorstellungsgespräch führt zu Leiden in der Zukunft. 5. Zwietracht sehen. Hier geht es darum, dass wir etwas sagen, das dazu führt, dass Menschen sich weniger mögen oder verunsichert sind, was andere angeht. Es muss keine Lüge sein, also es kann auch die Wahrheit sein, die wir sagen, aber unsere Motivation ist, dass die anderen sich weniger mögen. Zum Beispiel, wenn ich über einen Kollegen oder einen Vorgesetzten spreche, über den ich mich geärgert habe, dann habe ich subtil oder vielleicht unbewusst oder auch bewusst den Wunsch, dass die anderen mich verstehen und die Person ähnlich sehen wie ich. Das passiert uns ganz häufig und ist wirklich oft subtil. Nur ein versteckter Hinweis, eine kleine Bemerkung. Jemand sagt, wow, der Typ ist genial und man antwortet, naja. Und das ist bereits Karma. Geshe-la rät uns damit sehr achtsam zu sein und uns genau zu beobachten. Und natürlich müssen wir andere beschützen und warnen, wenn Gefahr von jemandem ausgeht. Ja? Pass auf, das, was Hitler propagiert, das führt zu großem Leid. Ja? Es geht um die kleinen alltäglichen Reaktionen von uns und diese Art von heimlicher Freude, wenn jemand uns zustimmt und unser negatives Urteil über andere teilt. Die 6. Alles, was andere verletzt, ob wir mit süßen Worten reden oder Witze machen. Übrigens, auch Ärger ist negatives Karma. Wenn wir uns den Fuß stoßen und fluchen oder wenn wir auf uns selber wütend sind. Das ist immer Ärger gepaart mit Unwissenheit und erzeugt deshalb schlechtes Karma. In klassischen Texten gibt es nur eine einzige negative Emotion, die als heilsam erkannt wird, und das ist Bedauern. Zu sagen, oh je, das hätte ich wirklich nicht tun sollen. Ich hätte nicht lügen sollen. Ich Depp. Ich weiß ja, dass ich durch die Lüge nicht bekomme, was ich mir wünsche. Also dieses Bedauern ist eine positive Prägung. Alle anderen negativen Emotionen uns selbst und anderen gegenüber führen zu keinem guten Resultat und wir sollten sie vermeiden. Aber das gehört jetzt nicht unbedingt zur 6. Nächster Punkt, die 7. Nutzlose Rede, leeres Geschwätz oder Klatsch. Und hierfür gibt es jede Menge Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn man mit jemand anderem zusammen ist, bei einer Feier oder auch beim Mittagessen auf der Arbeit. Die anderen würden sich total unwohl fühlen, wenn man nur schweigend daneben sitzt. Das ist zum Beispiel eine Ausnahme für Smalltalk, wenn es anderen hilft, sich wohlzufühlen und zu entspannen. Es ist nicht so, dass wir stundenlang im Flur stehen und über 20 Leute herziehen. Aber das meiste, was wir sagen, ist einfach Zeitverschwendung für uns und die Armen, die uns zuhören sollen. Das meiste, was wir sagen, ist völlig uninteressant. Und die größte Art von nutzloser Rede ist übrigens, das ist ganz wichtig, wenn wir unsere Gebete oder Mantren runterleiern und nicht bei der Sache sind. Das ist das stärkste Karma dazu. Leeres Geschwätz. Genau. Bei all diesen 10 Handlungen ist es sehr wichtig, dass wir nicht ins Extrem fallen und uns als schlechte Menschen fühlen, wenn wir das tun. Wir sollten in gesunder und maßvoller Weise versuchen, unser Verhalten zu verbessern. In guter und freundlicher Weise mit uns selber daran arbeiten. Nicht extremistisch werden oder uns klein und schlecht machen. Das lähmt uns, anstatt uns Kraft zu geben. Und führt vermehrt zu schlechtem Karma. Also wir müssen mit uns selber gut und freundlich und vor allem geduldig sein. Und natürlich auch mit anderen. Nicht schuldig fühlen, sondern intelligentes Bedauern, das uns die Kraft gibt, uns zu verändern. Als Buddhistin verstehe ich, dass ich einen Fehler gemacht habe, einen unheilsamen Samen in meinem Geist gepflanzt habe, weil ich ein Verständnis habe von Ursache und Wirkung. Und ich weiß, dass die Lüge in eine unangenehme Erfahrung greifen wird und nicht zu schnellem Geld. Nochmal, Gischeler sagt, wenn ein schlechtes Gefühl nicht dazu beiträgt, dass wir uns verbessern, dann ist es nicht heilsam und wir sollten es zumindest nicht bewusst nähren. Es hilft uns nicht, wenn wir depressiv sind und uns klein und nutzlos fühlen. Wir müssen unsere Kapazitäten ausloten. Das ist, was wir tun können und es gibt Dinge, die wir noch nicht schaffen. Auch da gibt es einen Grad zwischen Faulheit und aufrichtiger Beurteilung, den wir selber finden müssen. Wenn wir sagen, ich werde nie mehr ein nutzloses Wort verlieren, dann werden wir scheitern. Meister Shantideva sagt, gib Gemüse am Anfang und schneide dir nicht den Arm ab. Okay, jetzt kommen wir zu den letzten 3, 8, 9 und 10. Und das sind die heilsamen beziehungsweise unheilsamen Handlungen des Geistes. Nummer 8 ist Begehren. Der Wunsch zu besitzen, was andere haben, auf negative Art. Das ist die Wurzel von Eifersucht und Konkurrenz. Man möchte das Gute, das andere haben, für sich selber. Und das kann Besitz sein oder Fähigkeiten oder Ansehen, was auch immer. Man möchte das selber haben und ist bereit, dafür etwas Schlechtes zu tun. Übrigens erzeugen wir auch Karma durch Gedanken, das wissen wir, auch wenn wir nicht handeln. Es ist eine Bewegung des Geistes, durch die Karma entsteht. Und das war ja ein Punkt der letzten Klasse. Nummer 9. Ich nenne das jetzt mal schädliche Haltung. Es ist ill will auf Englisch. Die Definition von Ken Rinpoche ist, sich zu freuen, wenn anderen etwas Schlechtes passiert oder ihnen etwas misslingt. Diese klammheimliche Schadenfreude. Wir sollten eigentlich traurig sein bzw. Mitgefühl empfinden, wann immer anderen etwas Negatives passiert. Und denkt dran, das sind die Top 10. Das bedeutet, dass wir den ganzen Tag über damit zu tun haben. Sie sind in unserem Geist ständig präsent, mehr oder weniger subtil. Die Top 10 von 84.000 negativen Emotionen. Und wenn wir nächste Woche das Gefühl haben, wir sind schlechtere Menschen, dann haben wir alles richtig gemacht, weil wir dann einfach besser hinschauen. Diese 10 waren auch vorher da, aber wir haben sie nicht wahrgenommen. Und es ist ein großer Erfolg, wenn wir uns bewusster werden. Seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, wurde mal die Frage gestellt, was soll ich tun, wenn in New York ein Mensch dabei ist, den roten Knopf für einen Atomangriff zu drücken und ich stehe 5 Meter entfernt mit einem Gewehr in der Hand. Soll ich abdrücken oder nicht? Und seine Antwort war, das werde ich dir beantworten, wenn es soweit ist. Das bedeutet, wenn wir über die 10 nachdenken, sollten wir das nicht zu konstruiert tun, also nicht große weltzerstörerische Szenarien entwerfen, sondern in unserem Alltag bei den kleinen Dingen genau hinschauen. Und zwar bei uns selber, nicht unaufgefordert bei anderen. In 99,9% der Fälle wissen wir genau, ob etwas richtig war oder nicht. Wir fühlen uns einfach entsprechend wohl oder unwohl mit unserer Handlung. Und schließlich die Nummer 10, falsche Sichtweise. Das ist die schlimmste der 10. Die klassische falsche Sicht ist, dass unser Handeln keine Konsequenzen hätte. Eine kleine Lüge hier und wir denken nicht daran, dass uns zukünftig über 20 Jahre lang Menschen keinen Glauben schenken werden. Wir glauben nicht wirklich, dass wenn wir die Gefühle von jemandem verletzen, wir in Zukunft für eine lange Zeit geschädigt sein werden. Wir glauben nicht wirklich daran und deshalb handeln wir, wie wir handeln. Das ist die Wurzel der anderen 9 unheilbaren Handlungen bzw. der 84.000 negativen Emotionen. Unser Feind Nummer 1. Okay, meine Lieben, das war's für heute. Viel Stoff zum Nachdenken und viel gutes Karma, dass wir uns damit beschäftigen. Bevor wir es widmen, können wir jetzt nochmal vielleicht Fragen stellen, falls es welche gibt.
Darf ich was fragen? Ja, ich habe zum Thema widmen.
Ja.
Ich glaube nämlich, ich habe das immer falsch gemacht. Ich habe aber geglaubt, man soll am Abend, wenn man dann Rejoice macht, dass man da alles widmet. Aber so wie ich das heute verstanden habe von dir, dass man das immer sofort gleich machen kann, wenn man die gute Handlung macht. Stimmt das so?
Ja, also beides ist richtig. Und das ist ja jetzt der fortgeschrittene Kurs, wo wir in die Tiefe gehen, von dem, wie Karma wirkt, was Karma ist. Ein karmischer Same ist wesentlich stärker, wenn wir gleich mit Weisheit und mit dem Ziel, dass das für alle Wesen Gutes bringt, handeln. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch rejoicen sollen am Abend und das dann nochmal widmen können.
Also, okay, danke.
Habt ihr noch mehr Fragen? Okay, meine Lieben, das hört sich nicht so an. Gucken wir, was hier kommt. Auch keine Fragen. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir auch in der nächsten Klasse, Beate, vielleicht die erste Viertelstunde nochmal die Möglichkeit gibt, Fragen zu den Hausaufgaben oder zum Reading zu stellen. Genau. Und wenn ihr so gar nicht weiterkommt, ne, dann könnt ihr auf jeden Fall uns auch mal eine Mail schicken zwischendurch und eine Frage stellen und dann lässt sich das vielleicht auch ganz schnell und kurz klären. Ja, also bitte scheut euch da nicht. Das könnt ihr sehr gerne tun.
Doch Silvia, ich hätte jetzt doch noch eine Frage.
Sag.
Und zwar, das bezieht sich darauf, wenn man, du hast ja vorher das Beispiel gesagt, wenn man sozusagen andere Menschen darauf aufmerksam macht, dass ein Mensch, dass die Handlungen diesen Menschen sozusagen gefährlich sind. Du hast das Beispiel Hitler genannt.
Ja.
Aber wenn man jetzt, wenn es jetzt in einem beruflichen Kontext ist, dass man zum Beispiel sieht, eine Führungsperson hat eine Art von Führung, was für alle Mitarbeiter schlecht ist und man sieht einfach, da muss man was tun. Wie macht man das dann am besten, dass das, wie soll ich sagen, auch karmisch korrekt ist?
Also, das ist wirklich nicht einfach. ja, weil es hat so viele Komponenten, die da mitschwingen. Und was du tun kannst, also das ist meine Erfahrung, du kannst nur immer wieder ganz genau überprüfen, was ist die Motivation. Hat sich da vielleicht, also zu gucken, dass sich da möglichst kein Ärger, keine selbstgerechte Empörung, keine eigenen Verletzungen mit reinmischen und dann wirklich zu gucken, ist meine Motivation tatsächlich die, dass ich anderen helfen möchte, ja? Und wie kann ich genau zu überlegen, vielleicht auch auf dem Kissen zu überlegen, was kann ich tun, damit ich auch niemanden verletze? Und dann müssen wir uns trotzdem auch immer wieder bewusst sein, woher diese Führungsperson kommt. Und vielleicht ist der erste Schritt, dass wir mal eine Weile Tonglen damit machen.
Okay, also das heißt, ich stelle mir diese Person vor und mach dann die Tonglen-Meditation.
Mach die Tonglen-Meditation, genau. Und zwar vielleicht mal tatsächlich über 2-3 Wochen.
Okay.
Und da ist ja der eine Part ist ja das Len, wo du Negatives nimmst und dann kommt das Tong, auch wenn es andersrum heißt. Das ist, wo du dem anderen etwas gibst, ja. Und da würde ich mich dann auf solche Qualitäten besinnen bei diesem Teil, die du dir wünschst. Und ja, genau. Und dann schau mal, ob du damit nicht schon eine Veränderung herbeiführen kannst.
Okay, also gut. Okay, danke schön.
Gerne.
Ich habe auch noch eine kleine Frage.
Ja.
Und zwar, also wenn ich einen Unfall baue und da jemand bei zu Tode kommt, dann ist es doch eigentlich altes Karma, was aufhat, also mein schlechtes Karma, dass ich in die Situation komme, so einen Unfall zu bauen, wo jemand bei stirbt. Oder ist es neues Karma, was ich in dem Moment lege, dass ich jemanden in Anführungsstrichen umgebracht habe? Ich meine, die Motivation war ja nicht umbringen, aber ich habe es ja getan in dem Moment.
Beides. Und Karma ist schon sehr ähnlich. Wir kommen da in der späteren Klasse nochmal, wo genau dieses Beispiel Töten beleuchtet wird, auch im Reading von Chitsung Kapa, wo es eine Unterscheidung gibt, auch in der Schwere der karmischen Auswirkung zwischen einem Mord und Totschlag oder einem Unfall. Ja. Aber es ist beides. Die Situation reift, es reift altes Karma, aber du handelst in dieser Situation und machst neues Karma.
Oh.
Es entsteht neues Karma.
Oh. Okay. Ja, danke.
Tja. Okay. Ihr Lieben, dann die Widmung. Ich mache jetzt erstmal, ich mache mal hier das Recording aus. Weil das mit der Widmung, das klingt, wenn das so verzerrt ist, ziemlich strange.
Ach so, hier, und Martin fragt nächstes